Noch nichts passiert, eine gute Chance, ein Freistoß aus dem Halbfeld von Pinola. Und dann muss der Olli Kahn aufpassen. Und jetzt kommt Zainko vor Kahn. Zainko vor dem leeren Tor. Tor, 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 Tor. Zainko! Das alleine. Jetzt gibt er den Ball schön links heraus auf Greschko. Jetzt kommt die Kontermöglichkeit in die Mitte. Schrott. Tor, 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 Tor. Und wenn Schrott trifft, gewinnt der Club. Ich werd verrückt. Und jetzt kommt der Club mit Wittek. Scheitert im ersten Versuch. Zweiter, dritter, 3:0. Jetzt wird's ja fast ein Debakel. 3:0. Es sind jetzt nur noch 4 Minuten. 3:0 für Nürnberg. Ein Traum geht in Erfüllung gegen die Münchner Bayern.
Ja, wir kommen zur dritten Ausgabe vom Podcast Der Club und sonst gar nichts. Wir sind diesmal im Leuchtturm in Schöneberg und neben mir ist wie immer der Bernd. Grüß dich, Bernd.
Hallo Thomas, hier ist der Bernd. Willkommen, Podcast Nummer 3.
Ja, und es geht natürlich erstmal um, wir wollen nochmal einen Blick zurückwerfen auf das letzte Wochenende. Wir waren ja im Olympiastadion, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass wir da vor Ort sein werden und haben dort unseren Saisonauftakt miterlebt. Ja, ich will vielleicht erstmal einsteigen, dass wir erstmal so ein bisschen drüber reden, wie so unsere Eindrücke waren von dem Gesamterlebnis, egal was es jetzt anbelangt, ob es jetzt um die Stadionerfahrungen geht oder ob es ums Spiel geht. So ganz grundsätzlich, was ist bei dir so hängen geblieben? Von dem letzten Wochenende, von dem Samstag, von dem Eröffnungsspiel.
Ja, Thomas, also vielleicht zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert. Wir waren ja schon sehr früh mit Karten, haben dann schon sehr gute Plätze bekommen, muss man dazu sagen. Pressetribüne, um die Ecke, VIP-Bereich, gutes Sichtfeld. Kölner war auch ganz in der Nähe, aber ich fand mit 33 Euro schon nicht wenig. Dann haben wir erfahren, dass kurze Zeit später Teddy, der neue Sponsor von Hertha, da doch etliche Karten für 10 Euro verkauft hat. Was mir persönlich auch viel lieber gewesen wäre, aber da war es halt zu spät. Und das ist so der erste Kritikpunkt. Warum gab es die Karten nicht von Anfang an? Warum erst später? Und wie kommen sich Hertha-Fans vor, die auch 33 Euro bezahlt haben?
Naja. Also im Grunde sind wir ja, wie andere eben auch, die früh zugeschlagen haben, dann bestraft worden. Ja. Da hatten wir ja auch schon, ich glaube, das war im ersten Podcast schon drüber gesprochen. Okay, also das heißt, es gab schon so eine Hypothek. Man ist mit einem gewissen Hals, mit einem leichten Hals irgendwie da hingefahren, weil man sich gedacht hat, absolut. Scheiße, hätte man auch billiger haben können.
Ja, ja, also war so. Insgesamt war es dann toll. Wie gesagt, tolle Plätze. Köln in Reichweite. So nah war er noch nie, außer im Fernsehen. Ja. Zum Spiel. Jetzt mit Abstand sehe ich es wieder anders. Also haben uns gut gehalten. Mehr Ballbesitz. Glaube auch mehr Tormöglichkeiten. So wie ich das Ganze gesehen habe. Mit dem Elfmeter, das war natürlich sehr unglücklich, kann passieren, aber mehr Pässe, ja, mehr Ballbesitz, habe ich schon gesagt, haben uns gut gehalten fürs erste Spiel.
Jetzt mal ganz kurz, weil du sagst, mit Abstand, war denn dein erstes Gefühl deutlich negativer? Weil wir sind ja hier der Podcast, der sozusagen darauf setzt, die ursprünglichen Emotionen in den Vordergrund zu stellen. War denn dein erstes Gefühl beim Spiel selbst im Stadion deutlich negativer, ja, als jetzt im Nachhinein?
Ich war ja schon beim letzten Podcast deutlich negativer. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Part. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit Abstand fand ich es dann schon eigentlich recht gut, natürlich bis aufs Ergebnis. Aber man muss natürlich auch sehen, erstes Spiel, erste Liga. Ja, ich bin eigentlich guter Hoffnung, was jetzt als Ausblick Mainz betrifft. Und
wollen wir vielleicht nochmal kurz so ein bisschen genauer uns das Spiel anschauen. Es gab ja in der Startaufstellung so ein paar Überraschungen, größtenteils verletzungsbedingt. Löwen hat gefehlt, verletzungsbedingt. Kerk sowieso, das ist ja, das wird uns dann noch länger begleiten, das Problem, dass wir auf der Seite eben niemanden haben.
Sehr, sehr schwierig, sehr bedauerlich ist mit Kerk. Hofft, dass der mal wieder voll da ist.
Angeblich sollte es ja noch 3-4 Monate dauern, was ich so gelesen habe. Okay, also Löwen ist also dann kurzfristig ausgefallen, genauso wie Schrellack eben auch. Und dadurch hatte Kölner gar nicht so viele Möglichkeiten, hat erstaunlicherweise, und das fand ich dann natürlich auch ganz spannend, erstaunlicherweise aber trotzdem Julia Kubo in der Anfangsformation gebracht.
Und was ich gehofft habe, was ich auch sehr gut fand.
Ja, und musste eben natürlich dann auch mit Alexander Fuchs spielen im Mittelfeld, der neben Behrens dann sozusagen den Achter gegeben hat. Hinten, wie wir eigentlich schon im vorherigen Podcast erwartet hatten, dann der Petrak auf der 6.
Ja.
Und die Viererkette war ohnehin klar. Dadurch, dass Everton verletzt ist, haben wir mit Mühl und Markreiter gespielt und außen Leibold und Bauer durch Valentinis Verletzung. Also alles so, wie wir eigentlich das vorher auch schon vorhergesehen haben. Genauso auch die Aufstellung von Sully, die uns eigentlich auch klar war, obwohl wir
eigentlich gehofft haben, dass es eben nicht so wäre und dass er halt ihn nicht von Anfang an spielen lässt. Gut, ist passiert und das ist auch was mich immer noch ärgert, auch im Nachhinein, dass er ihn also wirklich erst so ab der 60. dann wieder runtergenommen hat, also wo er längst fertig gewesen wäre. Also sprich, in der Halbzeit hätte er das eigentlich schon machen müssen. Ja.
Ja, stimmt. Allerdings muss man dazu sagen, wir hatten ja letztes Mal beim zweiten Podcast schon drüber gesprochen, dass wir uns wünschen, dass Sully eben nicht spielen wird von Anfang an, dass das aber eigentlich nur denkbar ist, wenn Löwen eben dann auf der rechten Seite spielt. Dadurch, dass Löwen dann ausgefallen ist kurzfristig, hatte Kölner aus meiner Sicht eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit wahrscheinlich, als Sully zu bringen. Also es war zumindest die naheliegendste Möglichkeit. Und vielleicht steigen wir da auch mal bei der Einzelkritik direkt ein, weil es der einfachste Fall ist letztendlich. Denn tatsächlich hat Sully genau das bestätigt, was wir in den ersten beiden Podcasts befürchtet haben und teilweise vielleicht auch sehr drastisch auch schon geäußert haben. Also Sully war wohl dann doch der Totalausfall, den wir befürchtet hatten. Oder wie siehst du das?
Absolut. Leider setzt Sully das jetzt auch in der ersten Liga fort, was in der zweiten sozusagen schon zelebriert hatte, wo es vielleicht noch ein bisschen besser war. Aber mal ganz ehrlich, was kann man erwarten? Also es ist ja nicht so, dass Sully jetzt mit der ersten Liga über sich hinaus wächst. Hätte passieren können, ist leider überhaupt nicht passiert. Sondern im ganzen Gegenteil, es ist undankbar, der Spieler. Tut mir leid, also dass ich jetzt das so vernichtend sagen muss, aber das ist ein Sicherheitsrisiko für jedes Spiel, das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
Sehe ich ganz genauso. Es bringt ja auch gar nichts, um den heißen Brei rumzureden. Dafür sind wir auch nicht da. Also wir sind genau dafür da, den Finger in die Wunde zu legen und gnadenlos draufzuhauen.
Ohne Rücksicht.
Nee, es stimmt ja in dem Fall auch tatsächlich. Also es gibt uns auch, die statistischen Werte geben uns recht. Wir haben den Spieler auch schon vorher sehr, sehr kritisch gesehen und der einzige Punkt, den wir auch schon angesprochen hatten, der noch unklar war, ob Sully vielleicht in der ersten Liga technisches, spielerisches Vermögen eventuell in der ersten Liga bessere Möglichkeiten hat als in der zweiten Liga. Das haben wir auch schon in Frage gestellt. Und nach dem Spiel gibt es da eigentlich auch überhaupt gar keine zwei Meinungen mehr. Ich glaube, Sully ist einfach, das hat nichts mit Form zu tun. Ich glaube, ihm fehlt einfach die Bundesliga-Reife. Und es ist, wenn du mit Sully spielst, eigentlich so, als ob du mit 10 Mann aufläufst, als statt mit 12.
Ja, absolut. Ich muss auch gestehen, also ich war auch, und ich hatte mal so eine Phase, wo ich mir dachte, okay, Sully, Afrika Cup, was man da gehört hat, kamen die wohl ziemlich weit. Und dachte nur so, vielleicht ist es ja komplett andersrum. Und er ist vielleicht unter seinen Möglichkeiten, wird nicht genug herausgefordert, gefördert. Sowas gibt's ja auch. Also bei Menschen, die eben eigentlich Genies sind, aber halt permanent drunter bleiben und dann halt komplett hinten durchfallen. Aber nee, also es gibt da überhaupt kein Rumreden mehr. Und ich weiß auch jetzt nicht mehr, was Köln immer noch an ihm sieht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also wird immer noch mal erwähnt, jetzt auch bei der letzten PK, als besonders, ja, als besonderer Spieler. Ich weiß nicht,
Entschuldigung, du meinst jetzt nach dem Spiel? Nach dem Hertha-Spiel?
Ich überlege gerade, oder was vor dem Hertha-Spiel? Ich glaube, vor dem Hertha-Spiel.
Ich glaube nämlich auch.
Kölner halt nochmal Sully erwähnt hat, und das ist nicht das erste Mal, dass er ihn halt nochmal explizit als besonders guten oder fähigen Spieler. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was er sieht. Erster Trainer, er muss die Entscheidungen treffen.
Ich glaube, es war einfach nochmal ein Versuch von Kölner, ihm nochmal sein Vertrauen auszusprechen. Wie gesagt, er hat auf der Position einfach wirklich Probleme. Wir haben da wenig Alternativen, das stimmt. Und es war wahrscheinlich einfach der Versuch, dem Spieler nochmal den Rücken zu stärken. Und ich glaube aber, dass das mit dem Auftaktspiel jetzt gegen Hertha auch wirklich durch ist. Ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, dass er Sully nochmal bringt. Ich glaube, das Thema hat sich erledigt. Vor allen Dingen auch deshalb, weil man gesehen hat, als er dann Palacios reingebracht hat für Sully und dann das System auch ein bisschen umgestellt hat, dass es dann deutlich besser wurde, also zumindest was die Position anbetrifft. Also Palacios hat deutlich mehr Wirbel, für deutlich mehr Wirbel gesorgt, hat es war aber auch nicht schwer, muss man dazu sagen, weil Sullys Werte auch, ich habe mir das nochmal angeguckt, die statistischen Werte, die sind vernichtend. Ja. Also es gab, also das ist also schlimmer.
Ich würde fast noch weitergehen bei Sully. Also es ist nicht so, dass er ist nicht nur, dass er seine Position sozusagen nicht spielen kann, nicht halten kann, sondern er verhindert sozusagen auch bei anderen Spielern den Zugriff überhaupt. Also er ist nicht nur eine Bremse für sich selber, sondern auch für alle anderen Spieler, und das hat so einen leichten Dominoeffekt. Und wenn er dann weg ist, kann es eigentlich nur besser werden, also so schlimm das jetzt klingt. Also wie gesagt, ich will jetzt hier auch kein Sully-Bashing machen, das ist ein ganz lieber Typ, ja? Keine Frage, ich finde ihn super sympathisch, aber leider nicht für die Mannschaft.
Genau. Nicht Bundesliga-tauglich, der hilft uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir ohne Sully spielen können. Das ist dann das Thema für das nächste Spiel gegen Mainz. Da werden wir am Schluss vielleicht nochmal oder nachher nochmal drauf blicken, so eine kleine Vorausschau. Aber nochmal zurück zu Hertha. Wie hast du Julia Kubo in seinem ersten Einsatz gesehen, was ja schon überraschend war, dass er über 90 Minuten quasi spielen konnte?
Also, ich muss sagen, was ich gesehen habe, jetzt nicht so viel gesehen. Ähnlich wie bei Ishak, also man hat schon das Gefühl, dass es ein sehr quirliger Typ ist, dass der schon nach vorne spielen möchte und auch will, und dass er einfach seine Kreativität noch in keinster Weise ausspielen konnte. Aber da ist Riesenpotenzial, und ich glaube, bei ihm ist es auch, das ist wie so ein Funke. Also das ist so jemand, der brennt. Der ist wie die Rakete, die sozusagen startklar steht, aber einer muss ihn sozusagen entzünden, und dann geht er hoch und dann geht er ab. Und ich glaube, bei dem ersten Erfolgserlebnis könnte das ein Garant sein. Aber das braucht er, und das kann man jetzt auch noch gar nicht erwarten nach dem ersten Spiel, dass er jetzt sozusagen gleich wie die Rakete hochgeht. Aber der Zünder ist immer startklar, und es muss ihn einer sozusagen entzünden und dann geht er ab und dann hat er Potenzial. Also das glaube ich schon.
Glaube ich auch. Also es gab schon in dem Spiel so Momente, wo er durchgebrochen ist an der Seite. Kann ich mich erinnern an eine Situation, wo er an der Außenlinie, wo wir eigentlich dachten, auch um uns herum alle eigentlich dachten, dass der Ball schon im Aus war, er den dann nochmal sozusagen reinbringen konnte und zum Abschluss kam, Torwart konnte den Ball dann noch abwehren, gab ein paar andere gute Situationen. Er ist krank so ein bisschen oder krankte jetzt in dem ersten Spiel aus meiner Sicht ein bisschen daran, dass er auf der Position vielleicht einfach nicht wirklich gut aufgehoben ist. Ja, das war natürlich jetzt einfach der Verletzungsmisere geschuldet. Kann man Kölner keinen Vorwurf machen. Wahrscheinlich hatte er gar keine andere Möglichkeit. Aber man hat dann schon gespürt, als dann Kubo gegen Ende der Partie, als wir ein bisschen aufgemacht haben, auch das System ein bisschen umgestellt haben, als er dann zentraler gespielt hat, dass er da einfach seine Stärken besser einbringen kann. Es ist ein Spieler, auf den ich echt gespannt bin und der schon so angedeutet hat, dass da einfach mehr da ist und der auch wirklich immer wenn er am Ball ist, so dieses Versprechen einfach liefert, dass was passieren könnte, was man ja jetzt nicht bei jedem Spieler irgendwie hat.
Absolut. Also ich sehe ihn da auch wirklich, wirklich im Mittelfeld vorne mit dabei. Das ist jemand, den man einfach vorne mitspielen lassen muss und der absolut torgefährlich ist, der auch wirklich durchbrechen kann, der Räume öffnen kann. Großes Potenzial, sehe ich da.
Großes Potenzial, genau. Ansonsten finde ich auch, was du am Anfang vorhin meintest, dass wir eigentlich so auf Augenhöhe gespielt haben, das habe ich auch so empfunden. Hertha ist halt einfach aber auch ein extrem unangenehmer, abgezockter Gegner. Also das ist eine Mannschaft, die einem wirklich nichts gibt. Das ist, wir haben...
Was du auch schon letztes Mal gesagt hast und... hat er dann bei mir auf Arbeit, gibt es doch etliche Hertha-Fans, die mir da nicht widersprochen haben. Hab das nur wiederholt, was Thomas schon während des Spiels gesagt hat, die sich einfach hinten reinstellen, ja, die eine Mannschaft spielen lassen und auch wenn es ein Newcomer ist wie Nürnberg und für die Fans, naja. Also
das ist eigentlich das Erstaunliche, dass also man muss es ja fast schon bewundern auf eine Art, also mit welcher eiskalten Gnadenlosigkeit der Dardai sich mit seinem System da einfach hinstellt und gegen einen Aufsteiger wie Nürnberg, der jetzt wirklich von allen Seiten eigentlich als nominell schwächste Mannschaft eingestuft wird, sich trotzdem da hinten reinstellt. Ja, da kannst du dann irgendwie diese ganzen Werbeaktionen vorher, das spielt alles null Rolle für Dardai. Der stellt sich da rein gegen Nürnberg und gibt dem Gegner nichts und tut halt nichts fürs Spiel. So, und lässt dann Nürnberg machen und man muss es ganz ehrlich so sagen, es ist wahrscheinlich genau die richtige Taktik, weil es ist aufgegangen. Man könnte jetzt natürlich kritisch sagen, wenn Ishak dann den Elfmeter reinhaut, dann geht's vielleicht 1-1 aus. Aber da bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil dann waren immer noch 5 Minuten zu spielen. Wer weiß, was Hertha dann tut. Weil man hat einfach immer das Gefühl bei Hertha, also so ging es mir jedenfalls, man hat immer das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist, die genau das tut, was sie tun muss.
Was nötig ist. Nur das Nötigste und darüber hinaus natürlich keine Fehler machen. Haben sie auch nicht gemacht. Also man muss explizit nochmal den Torwart vielleicht erwähnen, der wirklich großartig war. Also
Rune Jahrstein, Wahnsinn, ja.
Was ich mir wirklich auch für Nürnberg wünschen würde, dass wir so einen sicheren Torwart haben. Also ich kenne eigentlich niemanden in der Bundesliga, muss ich ehrlich sagen, der so einen sicheren Eier war, der absolut wusste, wann gehe ich raus, wann bleibe ich drin. Also der unglaublich viele Bälle von Passé schon abgefangen hat, Passé schon spielentscheidend war, also Respekt vor diesem Torhüter.
Also absolut, der hat die Bälle da also wirklich reihenweise runtergepflückt, auch gerade am Ende, als wir dann aufgemacht haben, man hatte nie, wirklich nie das Gefühl, dass dieser Sieg in irgendeiner Form gefährdet ist. Also Hertha ist eine Mannschaft, da bin ich eigentlich froh, dass wir die jetzt hinter uns haben, weil das ist kein großer Spaß, gegen die zu spielen. Und das ist jetzt durchaus als Kompliment gemeint. Das meine ich wirklich so. Ob das dann reicht, um in Berlin sozusagen die Leute hinterm Ofen vorzulocken und ins Stadion zu locken, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft mit dem Abstieg irgendwas zu tun haben wird. Die sind einfach zu abgezockt, die von der individuellen Klasse auch zu gut. Und sie sind sich halt auch, und das kann man jetzt sehen, wie man will, aber sie sind sich eben auch nicht zu schade, dann extrem unattraktiven Fußball zu spielen, wenn sie davon überzeugt sind, dass es den Erfolg bringt.
Genau,
das ist
genau.
Einfach da das Ding.
Also Hertha sehe ich auch oberes Mittelfeld maximal. Dadurch werden sie nichts gefährden. Frage ist halt, ja, ob man den Fans nicht ein bisschen mehr bieten möchte, aber man muss es ja nicht. Also
ja. Ist halt die Frage, ne? Muss man es oder muss man es nicht? Ich bin mir da auch noch unsicher. Also wir waren, muss dazu sagen, vielleicht jetzt nochmal zu dem gesamten Erlebnis Olympiastadion. Wir haben uns vorher schon getroffen mit einem gemeinsamen Freund auch schon in einer Kneipe. Legendär, fand ich sehr geil. Weißt du noch, wie die Kneipe hieß? Irgendwas mit Westend?
Westendklause. Wir waren in der Westendklause, hatten schon die Befürchtung, dass sie tatsächlich um 16 Uhr aufmachen. Haben uns da schon um 13 Uhr getroffen.
Na, du hattest die Befürchtung.
Ich hatte die Befürchtung. Thomas war sich felsenfest sicher. Ich musste natürlich noch ein paar mehr Kontakte dahin angeln. Und dann konnte man die Befürchtung allerdings komplett vergessen, weil es hat nur so gewimmelt von Hertha-Fans, außer so ein paar versprengten Club-Fans. 3 von den 6.000. Oder 6 von den 6.000.
Ja, na wobei, das ist vielleicht mal ganz interessant. Also es waren tatsächlich sogar mehr, hatte ich den Eindruck. Also innen drin saß dann auch noch irgendwie so ein Tisch, war so ein kompletter Tisch voll mit Clubfans. Das muss man ja echt mal sagen. Also die ganze Stimmung ums Stadion herum, auch in der, wie heißt es nochmal? Klause?
Westendklause.
Und auch im Stadion selber. Es war alles sehr, sehr
friedlich. Also wenn die Westendklause das jetzt mal hört, dann möchte ich bitte einen Engelhardt vom Haus. Übrigens, da gibt es noch Engelhardt-Bier. Engelhardt macht den Stengelhardt. So ein klassischer Spruch. So ein Bier, was es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Das ist eigentlich schon ausgestorben. Aber eins der 5 Kneipen wahrscheinlich in Berlin, wo es noch Engelhardt-Bier gibt. Jetzt habe ich nur Werbung für Engelhardt gemacht. So.
Tatsächlich, es war mir gar nicht so klar, dass Engelhardt so was Spezielles ist. Aber gut, mit dem Slogan. Werben die damit auch?
Das haben sie früher gemacht.
Das waren andere Zeiten. Ja. Das wäre, glaube ich, heute zu Twitter-Zeiten undenkbar.
Das wäre PC unkorrekt.
Ja. Das sagt man nicht. Na, da wollen wir gar nicht weiter, um Gottes Willen. Also jedenfalls, die ganze Stimmung ums Spiel herum, in der Klause da, dann auch auf diesem Vorplatz, Olympia-Vorplatz, da haben wir dann auch noch ein Bier getrunken. Im Stadion selber, alles durch die Bank, super friedlich, ganz toll.
Absolut.
Also
absolut.
Wirklich also, klasse.
Ein kleines, wenn man so will, unschönes Erlebnis gab es, kleines unschönes Erlebnis, wobei ich das schon gerechtfertigt fand, war dann halt, wie jemand so einen Tisch fotografieren wollte und der Tisch oder einer dieser Teilnehmer des Tisches war da nicht so begeistert. Kann ich irgendwie auch verstehen, wenn man da so wild rein mal eben denkt, man kann da jetzt mal kreuz und quer da wie die Axt im Walde hausen. Also vielleicht einfach mal nachfragen. Ein gewisser Respekt sollte schon da sein.
Ja, also ich habe den Typen dann ja eben auf dem Klo dann noch getroffen. Ja, das war ja so eine Gruppe von Hertha Fröschen. Die sahen auch, also man könnte jetzt sagen, so auf den ersten Blick auch latent aggressiv irgendwie aus. Oder wenn ja, aggressiv weiß ich gar nicht, aber die sahen durchaus so aus, als ob man sich vorstellen könnte, dass die auch mal früher, als sie vielleicht ein bisschen jünger waren, eine von den Jungs waren, die sich dann mal im Wald getroffen haben, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Also das wäre jetzt nicht völlig abwegig, ja, die Vorstellung. Also ihr wisst, was ich meine. Also jedenfalls, ich habe dann auf dem Klo dann einen von denen, weil wir das natürlich mitgekriegt haben, auf dem Klo einen von denen dann angesprochen und dann meinte der so, ja, das war ja eigentlich überhaupt kein Thema. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man da nicht, dass ihn einfach dieses permanente mit dem Smartphone alles abfilmen, alles abfotografieren irgendwie nervt. Und ganz ehrlich, ich verstehe es.
Ich hab's ehrlich gesagt auch verstanden. Und man muss ehrlicherweise jetzt mal dazu sagen, also es war ein Clubfan, der sozusagen zu Besuch war und deine Freundin hatte, die hier gelebt hat. Und ja, klar, man kann es auch ein bisschen verstehen von seiner Weile, was kostet die Welt? Und dann ist man halt in der Großstadt in Berlin und dann ist man da so ein bisschen out of order, aber ich finde, man sollte ein gewisses Gespür haben für Dinge, die jetzt gehen. Oder man sollte erstmal gucken, wie guckt er so, wie reagiert er so auf mich? Ist es okay? Also man kann sowas auch nonverbal lösen und dann kann man einfach auch mal fragen im Zweifelsfalle. Und da fand ich, das war so ein bisschen drüber und deshalb habe ich auch die durchaus ruppige Aktion oder Ansage von ihm durchaus auch verstehen können.
Ja, das ist, ja, es ist eine ganz knifflige Angelegenheit, wenn unterschiedliche Gesellschaftsschichten sozusagen aufeinander stoßen, was ja, sagen wir mal, auch den Reiz des Fußballs irgendwie ausmacht, aber ich kann das nachvollziehen, also sagen wir mal, diese Hertha-Typen, wie gesagt, das war so eine bestimmte, wie soll ich das ausdrücken, man kann das schwer vielleicht nachvollziehen, wenn man jetzt nicht dabei gewesen ist, aber man hätte sich auch vorstellen können, dass dieses Fotografieren auch so eine Form von Vorführen haben könnte. Also weißt du, jetzt fotografieren wir mal so die Proleten,
genau,
also die mit ihren Hertha-Shirts, die sich hier so rauswagen dann am Samstagnachmittag zum Fußball, die man sonst so eigentlich im öffentlichen Leben nie so sieht. Jetzt fotografieren wir die mal wie so ein Biotop.
Genau, ja? das ist glaube ich der Punkt. Also dieses Vorführen oder dieser Vorführeffekt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist auch was dran gewesen. Und ja, also man sollte jeden Menschen mit Respekt begegnen und man sollte vor allem sich nicht anmaßen, dass man über jemand sich drüber stellen kann und dass jemand jetzt sozusagen, nur weil er vielleicht jetzt eine einfachere Ausbildung hat, einen einfachen Job hat, einem auch geistig unterlegen ist. Sondern jeder hat Gefühle und jeder hat auch ein Gespür. Und jemand, der Proletarier ist, der hat unter Umständen noch viel mehr Gespür als jemand, der jetzt was studiert hat. Also das, ja. Und das, glaube ich, hat sich da so ein bisschen entladen. Und das ist, war ja auch interessant. Also wie gesagt, das war ja auch ein bisschen wie so eine Spiegelung. Und ja, da hat durchaus auch Fußball mit Soziologie zu tun, wenn man so will.
Ja, ja, so sieht's aus. Also und das ist auch das Spannende tatsächlich am Fußball. Und am Fußball speziell eben vor allen Dingen dann, wenn man dann tatsächlich auch dahin geht ins Stadion. Ich kann das auch jedem nur empfehlen. Das ist nämlich nochmal was völlig anderes, als wenn man zu Hause irgendwie vor seinem Sky-Abo
genau,
irgendwie
sitzt. Genau, muss man's machen. Ja. Weil mehr live geht nicht mehr.
Mehr live geht nicht mehr, das stimmt. Es war eine gute Erfahrung. Ich versuche jetzt gerade mal zu überlegen, wie man den Bogen schlagen kann, damit das Ganze jetzt nicht zu sehr ausufert. Wir sind jetzt nämlich schon, ich kann das ja hinterher rausschneiden.
Nix da.
Ja, wir sind jetzt schon bei 24 Minuten und unsere Vorgabe ist ja immer so ein bisschen bei 30 Minuten zu bleiben. Also jedenfalls, ich glaube, das erste Spiel, für uns war es eine gute Erfahrung. Es war, es hat sich rentiert. Wir haben Hertha auf Augenhöhe begegnet. Wir hätten auch mit einem Unentschieden rausgehen können. Wir können uns aber letztendlich auch nicht beschweren, dass wir mit 0-1 verloren haben, weil mein Gefühl war alles in allem dann doch so, dass es mir so vorkam, als ob Hertha, wenn es dann irgendwie sein muss, dann eben doch noch die Möglichkeit hat, irgendwie nachzulegen. Und dass unsere sehr unerfahrene Mannschaft dann ein bisschen auch an seine Grenzen gestoßen ist. Also es kam mir dann manchmal an manchen Punkten eben auch so ein bisschen grün vor. Und das meine ich jetzt gar nicht mal als Vorwurf, sondern das ist einfach, das ist dann eben einfach auch so.
Es ist so.
Genau. Es ist so. Es ist so. Insofern, ich fand unseren Auftritt da absolut in Ordnung. Das macht Lust auf mehr, Hoffnung auf mehr. Insgesamt, das wollte ich vielleicht noch sagen, wir nehmen jetzt hier am Dienstag auf, ich habe gestern Abend Premier League irgendwie geguckt, Manchester United gegen Tottenham. Und was mir halt aufgefallen ist jetzt im Vergleich zu dem Spiel, jetzt hier zu dem Bundesligaspiel in Berlin, alles, was dieses Spiel da in England irgendwie hatte, hatte das Hertha-Spiel halt nicht. Also das war voller Tempo, es hatte Emotion, es hatte Dramatik, es hatte, und das obwohl es 0-3 ausging, also es war noch nicht mal, und es war noch nicht mal irgendwie jetzt so, dass man sagen könnte, dass es ein großartiges Spiel gewesen wäre, aber es hatte eben einfach wahnsinnig viel Power, Intensität, Tempo und so weiter, und unser Spiel gegen Hertha hatte das alles überhaupt nicht als Unbeteiligter, als Nicht-Fan und dann auch noch am Fernseher, möchte ich mal behaupten, war dieses Spiel fast unerträglich anzuschauen. Würde ich fast mal denken. Also es war kein wirklich gutes Spiel. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also es war kein Spiel der großen Leidenschaft, es war kein Spiel der großen Emotion. Es war halt brutal auf Taktik ausgelegt, auf ja, analytische Manndeckung, brutal zweckmäßig, es gab keine Überraschung. Es war abgezockt, abgefuckt. Ja, aber ich sehe es auch so. Also ich meine, guck mal, Hertha spielt länger in der ersten Liga und Hertha weiß, wie die erste Liga funktioniert. Und wir waren
auch ein viel größeres Budget.
4 Jahre, oder?
Ja,
nicht mehr.
5 Jahre waren es, oder?
Eigentlich schon fast 5 oder so. Und ja, wir waren oder sind immer noch grün. Aber trotzdem sage ich immer wieder mit Abstand jetzt auch, das sehe ich jetzt wirklich nochmal anders, wir haben uns nach so einer langen Zeit eigentlich echt gut verkauft. Und meine Befürchtung war eher, dass es gleich beim ersten Mal, dass wir uns, wenn die ins Spiel kommen, so eine 5-6-0-Niederlage einfangen. Und das war eigentlich der größte Horror, den ich hatte. Der ist nicht passiert. Wir waren eher am 1-1 als am 1-0.
Mhm. Ja.
So what?
So sieht's aus. Und ich finde auch nicht, dass wir dafür verantwortlich sind, für die Qualität des Spiels. Also das hat mich dann schon, man kann es halt sehen, wie man es will. Es hat mir die Augen so ein bisschen geöffnet für dieses System Dardai.
Nee.
Und also für diese Abgezocktheit von Dardai. Es ist für uns, glaube ich, für unsere grüne Mannschaft wahnsinnig schwer, gegen so einen Gegner zu spielen. Ich glaube sogar, dass es für uns eins der schwersten Spiele der Saison überhaupt war. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir mit einem 0-1, was auch gut und gerne ein 1-1 hätte sein können, raus sind. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt fragen soll, das hat sich durch den ganzen Bundesliga-Spieltag hindurchgezogen und auch in unserem Spiel war es ein Thema. Das ist der Videobeweis, der VAR, Video Assistant Referee. Da könnte ich jetzt ganz viel noch dazu sagen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt überhaupt noch Sinn macht. Vielleicht eins, die Art und Weise, wie das in den Stadien kommuniziert wird, mit einer ganz kurzen Einblendung, Handspiel, bla bla bla, irgendwie Elfmeter, ja, zack, fertig. Aber ich glaube, da müssten wir vielleicht sogar mal eine Sondersendung irgendwie drin, einen Sonderpodcast drüber machen. Das ist so unwürdig dem zahlenden Zuschauer gegenüber, der tatsächlich ja eigentlich, denke ich, der sagen wir mal, die Ebene ist, die im Mittelpunkt stehen müsste,
aber da wenn man sowas verändert. Mal, da würde ich jetzt gerne mal einen Einwurf einwerfen. Da würde ich jetzt gerne mal was dazu sagen. Haben wir jetzt gerade überlegt, am gerechtesten wäre es doch, wenn man den Mit-Zuschauer sozusagen mit einbezieht, indem man das auf einer großen Leinwand auch nochmal zeigt. Also, dass man sozusagen dieselben Bilder zeigt, die der Schiedsrichter halt auch sieht. Weil da wenn man sozusagen, da könnte man auch nochmal miträtseln und mitfiebern. Also, wenn man nichts sieht, der Schiedsrichter verschwindet und kommt dann irgendwann und man weiß gar nichts mehr. Man hat es vielleicht auch nicht mehr im Kopf, die Bilder. Man hat es vielleicht auch nicht gesehen. Das sollte man vielleicht nochmal groß einblenden.
Ja, absolut. Völlig deiner Meinung. Das wäre meiner Ansicht nach, wenn man das so beibehalten wollte, eigentlich auch die einzige Möglichkeit, die dem Ganzen Rechnung trägt, dass es hier wirklich um ein Gemeinschaftserlebnis irgendwie geht. Und das Deprimierende an dem Ganzen ist, dass wenn dieser Gedanke aufkommt, dass es sofort abgewehrt wird mit der Argumentation. Na, das kann man nicht, weil erstens die Fans würde das überfordern. Dieses Argument habe ich tatsächlich gehört. Und und vor allen Dingen die Vereine wollten das auch nicht. Die Schiedsrichter haben sich gar nicht dagegen gesperrt, aber das gab wohl im Vorfeld der Liga jetzt, also des Ligastarts, gab es wohl auch diese Diskussion. Und die Vereine haben sich dagegen ausgesprochen, weil sie befürchten, dass es dann zu, ich weiß es nicht, tumultartigen Szenen gibt, was mich einfach dazu führt, dass diese Einschätzung der Fans sowas von realitätsfern und
ganz im Gegenteil. Also ich finde eher, dass es zur Ausschaltung kommen könnte, wenn man den Zuschauer nach wie vor eben nicht mehr mit einbezieht und sagt, ne Moment mal, jetzt hier haltet mal die Klappe und jetzt entscheidet mal der Schiedsrichter und ihr müsst überhaupt nichts wissen, nichts sehen. So, das finde ich.
Aber undemokratisch. Ich finde, da gibt es ganz, ganz viel dazu zu sagen. Da schwillt mir auch echt der Kamm. Ich würde jetzt aber trotzdem vorschlagen, dass wir das tatsächlich mal hinten anstellen. Warten wir vielleicht einen Moment ab, wie sich das die nächsten Spieltage entwickelt. Ja. Und vielleicht machen wir auch mal ein Special irgendwie dazu, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Aber ich glaube, wir haben schon so ein bisschen angedeutet, was so unsere Haltung ist. Es ist ein ganz unsägliches Thema. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir hier so langsam mal raus müssen, dann DFB-Pokal, zweite Runde, hast du mitgekriegt? Hans Rostock.
Oh Gott.
Hans Rostock.
Was ist das?
Wir spielen in Rostock.
Ist ähnlich von der geografischen Lage.
Irgendwo im Norden.
Ja, bei den Suffköpfen. Fischköpfen. Fisch und
beides.
Fisch und Zupfköpfen.
Gott, widerspricht sich ja nicht.
Garantiert ein paar Hunde gehen, so ein Hater. Nein, ist super Bier, Hansa Rostock, alles super. Schöne Seeluft, tolle Fischbrötchen. Nee, ich freue mich total. Endlich ein Drittligist.
Wir arbeiten uns langsam hoch. Ja. Wir haben einen Fünftligist, jetzt haben wir einen Drittligisten.
Ja, also es kann nur besser werden. Also ich freue mich. Am Samstag sind wir ja wahrscheinlich wieder in der Clubkneipe.
Richtig, genau. Das nächste Thema, also Hansa Rostock, das ist ja noch ein bisschen hin. Das nächste Spiel, das ansteht, ist am kommenden Samstag zu Hause das Heimdebüt in der Bundesliga gegen den FSV Mainz. Ja. Genau, also gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen. Wir schauen, dass wir dann hinterher möglichst zeitnah einen Podcast dazu machen. Wir werden das Spiel sehen in einer Kneipe diesmal. Vielleicht machen wir dann die Aufnahme auch direkt von dort. Mal schauen. Ja, ein bisschen Atmo.
Lass uns überraschen.
Atmo aus der Kneipe. Also wir sind guter Dinge, alles in allem, glaube ich, haben wir uns gut verkauft. Und jetzt spielen wir zu Hause gegen Mainz, eine Mannschaft, ich denke, wo wir uns auf Augenhöhe befinden könnten. Schauen wir mal. Also wir sind nicht chancenlos.
Ich habe ein gutes Gefühl.
Okay, gut, dann wollen wir es an der Stelle dann auch belassen. Dann sage ich Tschüss. Mein Name ist Thomas.
Mein Name ist Bernd.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.